der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Die Menschen fühlen ein Unbehagen mit der verwalteten Welt und wir verspüren ein Unbehagen, was die Menschen aus diesem Unbehagen machen, den Rückzug in Identität, Ideologie und Extremismus. Das berechtigte Gefühl, dass etwas nicht stimmt, führt zu unberechtigten Schlussfolgerungen. Ideologien werden zu sakralen Welterklärungen, weil nichts mehr heilig ist. Und wir wollen all das entzaubern. Unbehagen zwischen Ideologie und Identität. Oder zwischen Identität und Ideologie. Und damit erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Was jetzt so ein bisschen cringe ist, weil ich das so vorgelesen habe, ist aber trotzdem unser neuer Beschreibungstext für unsere Umbenennung. Also hier erstmal eine Ankündigung in eigener Sache. Wir wollen uns umbenennen und das hat vor allem einen Grund, weil ihr habt es ja sicher die letzten Folgen auch schon die ganze Zeit mitbekommen. Wir haben natürlich nicht nur über Rechtsextremismus geredet. Wir haben viel über Linksextremismus geredet, aber wir reden ja auch viel grundsätzlich über Identitätspolitik, über gesellschaftliche Entwicklungen, die unserer Meinung nach in eine falsche Richtung laufen. Und deswegen wollten wir einfach dieses Spektrum erweitern und dass der Name das auch hergibt. Und deswegen fanden wir halt, Unbehagen ist einfach ein richtig guter Begriff dafür, weil wir verspüren richtig viel Unbehagen, wenn wir uns in der Welt umschauen, wenn wir uns in Deutschland umschauen, wenn wir uns in politischen Positionen umschauen. Und deswegen wollen wir euch einfach mitnehmen und euch mit euch teilen, wo wir dieses Unbehagen fühlen und vielleicht zu versuchen, das zu entzaubern oder ein paar bessere Vorschläge zu machen, obwohl das auch nicht immer unser Anspruch ist. Oft reicht auch erstmal die Kritik daran. Und was könnte es besser geben, als sich mit einem Thema zu befassen, mit dem wir ein ganz großes Unbehagen haben, und zwar die Kufirs in Buchenwald. Wir haben letzte Folge schon darüber geredet. Dann gab es auch einen Fan, wenn man das so nennen darf, der gesagt hat, wir sollen uns doch mal mehr damit beschäftigen und wir dachten, das passt perfekt zu unserer Neuaufstellung. Kufirs im Buchenwald, weil da ist unser Unbehagen ganz schön groß, wenn man sich reinzieht, was die so treiben. Und damit, sorry Sven, das war jetzt ganz schön lang, hi.
Hallo Gerrit. Genau, also Fan oder Zuhörer, wie auch immer man das nennt, vielen Dank nochmal für den Take, dass wir uns damit nochmal genauer beschäftigen. Du hast ja auch schon gesagt, wir hatten es eigentlich auch angekündigt, uns in der letzten Folge schon damit zu beschäftigen. Aber weil wir halt viel gesprochen haben, haben wir es dann nicht mehr mit untergebracht. Aber deswegen jetzt nochmal eine ganze Folge zu diesem aktuellen Thema, das ja auch schon relativ große Wellen geschlagen hat. Also klassischerweise würde man ja eigentlich sagen, so ein Thema gerade von so einer, ich nenne sie jetzt mal Sekte, die da ja sehr stark hintersteht, würde eigentlich jetzt kein großes Wellenbad auslösen, wenn sich da irgendwelche Verrückten mit dieser Thematik beschäftigen. Aber
kein großes Wellenbad, sagt man das so? Oder?
Ich habe keine Ahnung, ob man das so sagt. Ich sage es jetzt einfach so.
Ich habe ein Unbehagen mit dieser Metapher.
Okay. Ja, ich habe auch ein Unbehagen damit, dass ich beim letzten Mal Teig und nicht Teich gesagt habe und mir das jetzt andauernd zum Vorwurf gemacht wird. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu dem, was ich sagen wollte. Also, Kufirs in Buchenwald hat für eine relativ große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. In der NZZ ist ein Artikel erschienen, in anderen Medien sind mehrere Artikel zu dieser ganzen Thematik erschienen. Und das wirft doch die Frage auf, warum das jetzt doch so ein großes Thema wird. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, denn im Endeffekt, ich sag's gleich vorweg, diese Kufirs in Buchenwald sind in meinen Augen ein wenig vorgeschoben. Denn es gibt schon seit längerem Kampagnen von bestimmten linken Organisationen tatsächlich, es gibt auch von Rechten, das will ich jetzt gar nicht verleugnen, also die AfD hat sich ja auch wiederholt für eine andere Erinnerungspolitik in Deutschland ausgesprochen, aber es gibt eben auch von linker Seite Versuche, die deutsche Erinnerungspolitik umzudeuten bzw. zurückzudrehen und in meinen Augen ist diese Kampagne ein Aspekt, der genau für diese Umdeutung der deutschen Erinnerungspolitik wieder genutzt werden soll. Denn die kommunistische Organisation und andere Gruppierungen versuchen schon seit Jahren, die deutsche Erinnerungspolitik wieder umzudeuten. Aber kommen wir erstmal zu den Kufirs in Buchenwald. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, es gibt im Internet ein Statement, ein längeres Statement zu dieser Kampagne. Hintergrund ist, dass im vergangenen Jahr ein Mitglied der kommunistischen Organisation in der Gedenkstätte, KZ-Gedenkstätte Buchenwald ein Hausverbot bekommen hat. Das Hausverbot ist gerichtlich bestätigt worden. Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald hat also das Recht oder hatte das Recht, dieser Frau den Zutritt zu gewähren, beziehungsweise ihr den Zutritt, sie vom Gelände dann auch verweisen zu lassen, weil sie das
zu
Gelände...
Zu verwehren, du hast gerade gewähren gesagt.
Ja, verwehren, natürlich. Also die musste das Gelände verlassen und die Gedenkstätte hat daraufhin auch einen Leitfaden für sich herausgebracht, in dem aufgelistet wird, was für Symboliken etc. in der Gedenkstätte nicht geduldet sind. Und das auch das gute Recht, Hausrecht etc. spielt damit rein. Nichtsdestotrotz nutzt eben jetzt diese Kampagne Kofiers in Buchenwald diese Situation aus dem vergangenen Jahr, um eben gegen die Gedenkstätte Buchenwald zu mobilisieren. Zur Grundlage würde ich sagen, gucken wir uns das Statement einfach mal genauer an und schauen mal drauf, was diese Damen und Herren dieser Kampagne denn dazu sagen. Und ich würde sagen, weil ich jetzt schon wieder so viel geredet habe, Gerrit, darfst du mal den Einstieg machen.
Ja, du hast ja schon den Einstieg gemacht. Ich noch dazu zu sagen, du hast es ja schon gesagt, ist nur das mal klar zu machen. Es wollte jemand rein mit einem Palituch um und die Gedenkstätte hat gesagt, geht nicht. Das sei, würde auch irgendwie den Terror gegen das jüdische Volk repräsentieren. Und das Ganze ist ja so heikel, weil es ist eine Gedenkstätte, die unter anderem auch an die Opfer des Holocaust gedenken soll. Es ist ein ehemaliges Konzentrationslager, das wisst ihr alle. Und die große Diskussion, die sich ja dadurch entbrannt hat, ist ja, wie sollten wir mit Erinnerungskultur umgehen? Wofür sollte Erinnerungskultur genutzt werden? Also wofür braucht man vielleicht überhaupt so eine Gedenkstätte, um das jetzt ganz groß zu machen? Wofür braucht man die? Was soll man daraus mitnehmen können eigentlich für heute? Weil sonst könnte man es ja eigentlich auch lassen. So, also ich finde, eigentlich greift diese ganze Debatte schon genau da an. Und ich finde, darüber müssen wir auch am Ende einfach reden. Wie viel Sinn macht es? Wie berechtigt ist es, diese Leute dann da rauszuschmeißen? Und was wollen diese Leute eigentlich? Warum sie ausgerechnet bei einer Gedenkstätte, die unter anderem an den Holocaust gedenkt, mit einem Palästinensertuch auftauchen? Jetzt könnte man sagen, es ist Zufall, die Person hatte das einfach sowieso an, weil sie den ganzen Tag mit diesem Tuch rumläuft. Oder wollte sie damit ein explizites Statement setzen, um eben das, was jetzt in Gaza passiert ist, in Verbindung zu bringen mit dem Holocaust oder mit dem, was damals passiert ist. Und das ist ja die große Frage, die es jetzt zu beantworten gilt. Und dann auch die Frage, wer instrumentalisiert hier eigentlich den Holocaust für was? Instrumentalisieren die Staatsräson-Apologeten die Erinnerung an den Holocaust für eine bedingungslose Solidarität mit Israel? Instrumentalisieren die Kofiers in Buchenwald, die den Holocaust für eine Kritik am Staat Israel, um quasi den Antisemitismus da wieder auf Israel zu reproduzieren, um zu sagen, never again for everyone, all das, ja. Und das sind ja eigentlich die Fragen, die wir beantworten müssen. Und da hilft es ja vielleicht tatsächlich mal, da reinzugucken, was die selber sagen, die Kofiers in Buchenwald. Und was es eigentlich grundsätzlich schon für Debatten gibt über diese Erinnerungskultur und genau über diese Instrumentalisierungsvorwürfe auf allen Seiten.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal mit dem Statement der Kofiers in Buchenwald ein. Ist ungefähr anderthalb Seiten, also anderthalb DIN A4 Seiten lang und hat ja unterschiedliche Bezugspunkte. Als erstes wird zum einen eben darauf eingegangen, dass es eben ein Verbot palästinensischer Symbole gibt. Wie gesagt, das kann man nachlesen in dieser Broschüre. Das halte ich jetzt auch erstmal für soweit in Ordnung. Wie gesagt, gerichtlich ist es auch akzeptiert bzw. bestätigt, dass dieser Ausschluss tatsächlich erlaubt ist. Es heißt ja nicht, dass die Personen die Gedenkstätte nicht betreten dürfen, sondern sie müssen eben die Symboliken verstecken und das oder beziehungsweise ablegen und dann ist es ja auch kein Problem. Es ist ja kein generelles Hausverbot, sondern eben ein spezifisches Hausverbot in Zusammenhang mit bestimmten Symboliken. Wobei da muss man auch dazu sagen, es gab ein Interview vom Gedenkstättenleiter bei Jung und Naiv, wo er davon gesprochen hat, dass eben tatsächlich Mitglieder der kommunistischen Organisation ein generelles Hausverbot haben, wobei auch das in Ordnung ist. Das, wie gesagt, die Gedenkstätten oder allgemein haben ja Orte die Möglichkeit, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und bestimmten Personen den Zugang zu verwehren. Das macht man ja zum Beispiel auch bei Mitgliedern der AfD-Fraktion im Thüringischen Landtag. Auch denen hat man ein Betretungsverbot bzw. ein Hausverbot ausgesprochen. Das heißt, rechtlich ist das erstmal gar kein Problem, weil eben das Hausrecht hier besteht. Nichtsdestotrotz kann man ein bisschen genauer darauf eingehen. Und da finde ich gleich im ersten Absatz eben spannend, den folgenden Satz, ich zitiere aus dem Statement Kufirs in Buchenwald. Die Kufir wird von der Gedenkstättenleitung zynischerweise in einen Zusammenhang mit dem deutschen Faschismus und Antisemitismus gestellt und relativiert damit die deutsche Verantwortung für den Völkermord an europäischen Jüdinnen, indem diese den Palästinenserinnen zugeschoben wird. Und das finde ich allein schon spannend, weil man hier etwas macht, was ich überhaupt nicht checke. Dieses Statement sagt, dass der Völkermord an den europäischen Jüdinnen den Palästinensern zugeschoben wird. Das habe ich nirgendwo gefunden. Ich verstehe wirklich nicht, woher diese verquere Vorstellung davon kommt, dass die Palästinenser jetzt für den Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden verantwortlich sein sollen.
Ich bin auch drüber gestolpert. Ich persönlich habe mir das dann einfach so erklärt, dass es natürlich die Erzählung gibt, dass der Mufti von Jerusalem mit den Nazis zusammengearbeitet hat, dass, ich sag mal, der moderne Antisemitismus, der ja unter anderem vor allem vom NS-Regime dann, ich sag mal, weiterentwickelt und vollendet wurde, also dass es den Vorwurf dann gibt, dass das eigentlich weiter herrscht in der Ideologie der Hamas oder viele ja auch sagen, grundsätzlich in der Ideologie vieler Palästinenser, so habe ich mir das zumindest erklärt, zu sagen, dieser Vorwurf ist eine Art Schuldentlastung.
Okay, das ist dann natürlich ein Punkt. Und jetzt hast du ja den Mufti schon angesprochen. Wir kommen nachher auch noch mal kurz auf die Geschichte des ja heute als Palästinensertuchs oder eben Kufir bekannten Kleidungsstücks zu sprechen, wo natürlich auch dieser Mufti eine Rolle spielt. Das machen wir aber später.
Aber darf ich dazu noch mal was sagen? Also einmal das Absurde an diesem Ausschnitt, den du jetzt gerade gesagt hast, also ich habe ihn jetzt erstmal fast verteidigt, aber das Absurde daran ist ja, sie machen ja genau das Gleiche im Endeffekt. Sie nehmen sich ja plötzlich auch raus aus der Verantwortlichkeit, wenn man denn in so eine Art historische Verantwortlichkeit irgendwie der Deutschen denkt. Ja? Jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die argumentieren, ja guck mal, wer sitzt denn alles hinter den Kufirs im Buchenwald? Und das ist der Vollständigkeit halber, es ist ja nicht nur die kommunistische Organisation, es sind auch jüdische Organisationen dabei, die Jewish Voice for Peace. Geneigte Hörer werden wissen, wer diese Organisation ist. Und deswegen gibt es auch da, habe ich schon viel gesehen, so identitätspolitische Debatten über die Kufirs im Buchenwald, so von wegen, wer das kritisiert und selber nicht jüdisch ist, dem wird dann vorgeworfen, ihr kritisiert hier jüdische Aktivisten. Und dann auch noch, wenn man um den Gedenken an den Holocaust geht, da will ich einfach nur grundsätzlich einfach mal eine Sache zu sagen. Und zwar, ich könnte jetzt sagen, ey, schauen wir doch mal die jüdischen Vertretungen in Deutschland an, wie viele Juden und Jüdinnen in Deutschland werden durch wen repräsentiert und was sagen die eigentlich? Und dann würde man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die allermeisten Juden und Jüdinnen in Deutschland oder beziehungsweise die offiziellen Vertretungen derer, wenn man jetzt nur in Zahlen denkt, eigentlich eine eher Israel-solidarische Position haben und wahrscheinlich sowas wie Kufirs im Buchenwald ablehnen würden. Ja? Aber ich will mich eigentlich gar nicht auf diese Debatte einladen, weil es ist eine identitätspolitische Debatte, zu sagen, nur wer Jude ist, darf sich dazu äußern. Nur wer Deutscher ist, darf sich nicht dazu äußern. Also wenn wir grundsätzlich sagen, wir lehnen, und das passt ja auch zu unserem neuen Titel und alles, wir lehnen identitätspolitische Positionen ab, was nicht immer komplett möglich ist. Das ist natürlich völlig illusorisch, das immer auszublenden. Dann muss man aber auch so weit gehen, hier abzulehnen, dass man sagt, weil es zum Beispiel eine jüdische Organisation da dabei ist, die das sagt, instrumentalisieren wir das für uns. Oder auch umgekehrt, wenn eine jüdische Organisation das kritisiert, darf man das nicht per se als Argument nehmen. Aber man muss der Vollständigkeit halber sagen, dass da eben auch jüdische Organisationen dabei sind bei Kufirs im Buchenwald und nicht nur die Verrückten von der kommunistischen Organisation.
Das stimmt auf jeden Fall. Also zum Hintergrund, wie gesagt, das Ganze läuft über das sogenannte Kufir-Netzwerk. Dazu gehört eben die KO, dazu gehört auch die jüdische Stimme, dazu gehören aber auch die DKP, SDRJ und dem Vernehmen nach auch Teile der linken oder von der linken Studentenvereinigung SDS und der Berliner Ortsverband des VVN, nicht mehr BDA, sondern VDA, die stehen auch mit dahinter und man kann dann eben auf der Statement-Seite auch noch ganz viele Einzelnamen sehen, wer alles da sich mit dieser Organisation oder mit diesem Aufruf verbindet. Das sind nicht nur Deutsche, das sind auch internationale, Kanadier etc. Aber das würde jetzt auch zu weit führen, das alles aufzuzählen. Was ich an diesem kurzen Zitat auch spannend finde, und das zieht sich durch
dieses... Vielleicht sagst du es nochmal.
Das Zitat?
Ja, damit die, weil ich ja einen kleinen Exkurs gemacht habe.
Also, ich wiederhole es nochmal. Die COFIA wird von der Gedenkstättenleitung zynischerweise in einen Zusammenhang mit dem deutschen Faschismus und Antisemitismus gestellt. Hier hast du ja schon richtig gesagt, auch nochmal der Rückbezug zum Mufti von Jerusalem, auf den wir noch zu sprechen kommen, weil es da tatsächlich Verbindungen gibt. Das aber, wie gesagt, später noch ein Thema. Und jetzt weiter im Zitat. Und relativiert damit die deutsche Verantwortung für den Völkermord an europäischen Jüdinnen, indem diese den Palästinensern zugeschoben wird. Und ich finde das Zitat auch dahingehend falsch, dass in meinen Augen die Gedenkstättenleitung das eben nicht macht. Und sie relativiert ja nicht die deutsche Verantwortung für den Völkermord, sondern das muss man ja den Gedenkstätten auch zugute halten. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die wir haben, dass eben sehr wohl auf die deutsche Verantwortung geschaut wird. Und wenn wir weiter gleich im Text gucken, dann merkt man, dass vor allem die COFIAs in Buchenwald und auch die kommunistische Organisation genau das machen. Sie relativieren nämlich die deutsche Verantwortung im Sinne der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Das ist nämlich das Entscheidende.
Und natürlich immer in der Spezifität des Antisemitismus, des deutschen Antisemitismus. Das ist so eklatant, zieht sich das durch diese ganze Agitation dieser Akteure.
Genau, und da kommen wir, wie gesagt, gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Ein weiterer Punkt, über den ich aber auch in diesem Zitat und eben im ganzen Statement gestolpert bin, ist, dass in dem Statement nicht einmal das Wort Holocaust vorkommt, sondern es wird immer verallgemeinernd vom Völkermord oder von einem Völkermord gesprochen. Und auch das wird noch eine wichtige Rolle spielen, aber vor allem dann auch nochmal, wenn man sich eben explizit das Statement der kommunistischen Organisation dazu anschaut. Also ich will nochmal, wie gesagt, wirklich ganz deutlich sagen, was man allein in diesem kurzen Zitat sieht, ist, dass hier der Gedenkstätte Buchenwald vorgeworfen wird, dass sie sagen würden, dass die Deutschen keine Mitverantwortung am Holocaust tragen, sondern dass das Ganze eben ja hier weggeschoben wird. Und das ist in meiner Einschätzung einfach falsch. Das ist einfach falsch und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ich finde, dass du hast diesen guten Punkt da rausgeholt, weil es zeigt dann so ein bisschen die Absurdität. Aber die grundsätzliche Forderung dieses ersten kürzeren Statements von der COFIAs in Buchenwald sagt ja eigentlich eins. Ja? Am Ende sagt es eins, und zwar, was ich unter der Überschrift Never Again for Anyone zusammenfassen würde. Das heißt, die Erinnerung an die Shoah, an den Holocaust, führt in den Augen dieser Aktivisten eigentlich zu einer Art Verpflichtung, auf irgendeiner pauschalen Art und Weise gegen Völkermord, Kriegsverbrechen etc. zu sein. Das heißt, auch hier ist ja erstmal schon das Anzweifeln der Präzedenzlosigkeit der Shoah mit inbegriffen. Und das ist ja, das kann man so tun, das ist ja auch irgendwie deren Position, aber man merkt ja auch immer, sie müssen ja dafür, um überhaupt zu dieser Position zu kommen, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, müssen sie ja schon eigentlich relativieren. Dann spricht man eben nicht von Holocaust. Dann und das sehen wir, wenn wir gleich auf das Statement der kommunistischen Organisation eingehen, dann leugnet man im Endeffekt den Antisemitismus als grundlegende Motivation eigentlich für den Holocaust und für die Shoah. Und daran merkt man ja schon, dass diese Argumentation am Ende nicht zusammengeht. Und vielleicht kommen wir hier schon so ein bisschen in diese Metaebene. Was man in diesen ganzen Statements sieht, ja, ist ja das, was meiner Meinung nach Eike Geisel, wir haben schon mal über ihn geredet und wir haben auch schon oft über diese Erinnerungskultur geredet, Politik etc. Es ist diese Banalität des Guten. Also sozusagen aus der Erinnerung des Holocausts gibt es so eine merkwürdige moralische Überhöhung und man versucht das Ganze auf so eine völlig oberflächliche, unspezifische wir sind eigentlich jetzt total die guten Menschen und wir müssen uns jetzt überall, wir Deutsche, wir müssen uns jetzt überall auf der Welt dafür einsetzen, dass die Menschen alle gut sind und nett zueinander sind, ohne überhaupt spezifische, vielleicht auch spezifische Dynamiken, geopolitische, strategische Bedrohungen oder irgendwie sowas mit zu bedenken.
Ja, und ich würde, bevor wir jetzt auf diese Metaebene kommen, das nochmal kurz einfangen und nochmal zurück zu dem Statement kommen, dass wir das einmal abhaken, weil man kann dieses Statement relativ kurz zusammenfassen. Es sind vor allem zwei Kritikpunkte, bevor wir dann uns auf diese Metaebene begeben. Wie gesagt, einmal diese angebliche Relativierung der deutschen Verantwortung. Dann, wie gesagt, der Aspekt des Völkermordes, der hier oder des Nichtnennens des Begriffes Shoah oder Holocaust. Und der dritte Punkt, und das ist etwas, was dann nämlich auch schon überleitet in den Aspekt der Erinnerungspolitik, ist ein weiteres Zitat aus diesem Statement. Und da, ich zitiere wieder, also Zitat: Die Menschen im Lager organisierten Widerstand und dieser befreite das Lager noch vor der Ankunft der ausländischen Truppen und konnte es damit vor der sicheren Vernichtung durch die Faschisten retten. Hier sind auch wieder mehrere Punkte drin. So ein Klassiker ist auch, dass man gerade ja in so linksautoritären Pamphleten etc. den Begriff Faschisten benutzt und nicht von Nationalsozialisten spricht, weil man ja immer, also unter anderem auch versucht, den Begriff der Sozialisten zu vermeiden. Deswegen immer dieser Rückbezug auf das Wort Faschisten, der in meinen Augen eben nicht ganz treffend ist, wenn man sich eben die Genese anschaut und die Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, die gegeben sind. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern auf diesen ersten Teil. Tatsächlich ist es so, dass das Lager Buchenwald natürlich ein bisschen anders gewertet werden muss als die Vernichtungslager im Osten. Wir haben in den meisten auf deutschem Boden gelegenen Konzentrationslager oder die meisten in Deutschland gelegenen Konzentrationslager waren ja Arbeitslager und keine Vernichtungslager, wie wir sie eben aus Auschwitz, Sobibor, Majdanek etc. kennen, sondern wir haben hier in Anführungsstrichen klassische Konzentrationsarbeitslager, wo dann eben der Tod durch Arbeit auch im Vordergrund stand. Und bei Buchenwald haben wir tatsächlich die spezielle Situation, dass eben dort Menschen oder die dort gefangenen Menschen es tatsächlich geschafft haben, bei einer Bombardierung Waffen der SS zu erbeuten. Die Forschung geht da von ungefähr 100 Waffen aus, die die Insassen des Konzentrationslagers erbeuten konnten und die man dann versteckt hat, in der Hoffnung, an dem Tag oder an irgendeinem Tag tatsächlich einen offenen Konflikt mit der SS zu suchen. Man muss aber dazu sagen, dass im Konzentrationslager Buchenwald eine relativ große Zahl an SS-Wachsoldaten natürlich auch vorhanden war. Insgesamt vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, im Konzentrationslager Buchenwald geht man von um die 280.000 insgesamt gefangenen Menschen aus und von ungefähr 50.000 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Lager ums Leben gekommen sind. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es unterschiedliche Darstellungen am Ende gibt, ob oder welchen Einfluss tatsächlich dieser Widerstand, den es gab. Es gab organisierten Widerstand, der tatsächlich vor allem auch von den Kommunisten in dem Lager angeführt worden ist. Den gab es. Wie groß der Einfluss aber wirklich für die Befreiung war, ist in der Forschung ein wenig umstritten. Denn man muss dazu sagen, und das ist der Punkt, wo ich eigentlich drauf kommen möchte, nämlich das Wort ausländische Truppen. Ausländische Truppen ist, finde ich, auch spannend, weil man da nämlich genau das sieht, was hier fehlt. Denn welche ausländischen Truppen waren es denn, die die Gegend um Weimar, um Thüringen befreit haben? Das waren nicht die heroischen Soldaten, die die kommunistische Organisation so sehr abfeiert, sondern das waren die Amerikaner. Die Amerikaner haben Thüringen von den Nationalsozialisten befreit und die Amerikaner waren es auch, die dann in Buchenwald einmarschiert sind und die übrigens auch am Tag nach der Befreiung mindestens 1000 Weimarer Bürger dazu gezwungen haben, und das muss man auch betonen, die wurden gezwungen, sich die Verbrechen dort vor Ort anzuschauen. Das heißt, es waren Amerikaner. Ganz wichtiger Punkt. Also ausländische Truppen ist hier einfach auch ein Verschweigen USA, der Tatsachen.
USA.
Ja, das will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber es waren eben in dem Fall die Amerikaner, die Thüringen
befreit haben. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich danach, wir wissen es alle, irgendwann war dann da ein anderes Land und nicht mehr Deutschland, sondern ein anderes Deutschland, nicht die BRD, sondern die DDR. Und die hat natürlich Buchenwald schon auch versucht zu nutzen für die eigene heroische Arbeiterpropaganda.
Genau, das wäre jetzt der Punkt, auf den ich kommen wollte, weil hier tatsächlich, dass, wie gesagt, es gibt Debatten darüber und man kann eben auch nicht verleugnen, dass es dort kommunistischen Widerstand gab. In der Forschung ist aber bis heute eben, also in der wissenschaftlichen Forschung ist bis heute umstritten, wie groß jetzt der Einfluss wirklich war. Haben sie das Lager wirklich befreit oder haben sie es nur befreien können, weil sie eben auch wussten, dass die Amerikaner dort waren? Denn, das muss man auch dazu sagen, als die Amerikaner kurz vor dem Ettersberg, also dem Hügel, der in der Nähe von Weimar gelegen ist, auf dem das Konzentrationslager eben war, als die Amerikaner davor standen, da haben dann die SS-Wachmannschaften zum Teil sich im Wald verschanzt, sind aber zum Teil auch geflüchtet und am Ende konnten knapp 130 SS-Wachmänner dann von den Lagerinsassen gefangen genommen werden und wurden dann im Nachgang eben den Amerikanern übergeben. Das heißt, es war ja ein Zusammenspiel, also ohne den Vormarsch der Amerikaner hätte man wahrscheinlich, so sagt es die Forschung, mit diesen knapp 100 erbeuteten Waffen einfach auch keine Chance gehabt gegen die SS. Und das, man darf ja auch nicht vergessen, die waren ja nicht, das waren ja keine gut genährten, wirklich aktiv möglichen Kämpfer, sondern die waren ja tatsächlich auch in einer schlechten Verfassung, die Menschen, die dort eingesperrt waren. Das heißt, das muss man natürlich immer alles mit einbeziehen. Nichtsdestotrotz, und das ist aber auch ein Punkt, der damit reinspielt. Und das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da kann man der Kritik recht geben, nämlich, dass in der nach Kalter Kriegszeit dieser kommunistische Widerstand natürlich auch etwas runtergespielt wurde und nicht mehr so im Fokus stand, weil man, und das ist ja auch ein Punkt, den du schon angesprochen hast, man nutzt natürlich auch den Holocaust für die deutsche Staatsräson. Du hast es gerade eben mit Eike Geisel zitiert, das ist natürlich ein Punkt, der hier mit reinspielt.
Aber ich möchte auch hier nochmal vorab sagen, das Spannende, auch viele Menschen in der Solidarität mit Israel, auch aus dem antideutschen Lager, haben, glaube ich, einige Punkte nicht verstanden in dieser Banalität des Guten und in der Instrumentalisierung der Erinnerung an die Shoah und die daraus resultierende Staatsräson, was ja, wenn man ein bisschen weiterdenkt, auch zu kritisieren ist, weil auch so eigentlich keine rationale Solidarität oder Argumentation mit dem Staat Israel oder den jüdischen Menschen, die in Israel leben, passiert. Meiner Meinung nach, aber soll meine große Pointe sein am Ende. Deswegen will ich darauf noch nicht eingehen. Ich will nur sagen, es ist ein Dilemma, weil man sich ja immer wieder gegenseitig vorwirft, die Shoah, den Holocaust für sich zu instrumentalisieren. Die einen für die Solidarität mit Israel, die anderen für die Kritik an Israel. Und da muss man natürlich immer dazu sagen, warum ist es dann immer eigentlich so explizit die Kritik am Staat Israel? Kommt es schon davor, dass man dann da irgendwie so antisemitische Connection hat, dass es ja im Holocaust, in der Shoah um die Juden ging und jetzt in Israel geht es auch wieder um die Juden, dass es da natürlich eine ganz extreme Betonung gibt eben auf Israel, wenn man sagt, never again for everyone und nicht for everyone else. Das muss man ja schon mal anmerken, genau. Aber schauen wir doch mal nochmal auf das Statement der kommunistischen Organisation zu den Kufirs im Buchenwald oder zumindest einem weiteren Statement, die haben ja auch mehrere dazu gemacht. Es gibt da einen ganz, ganz, ganz bemerkenswerten, für mich absolut zentralen Punkt, der zeigt, wie das alles nicht funktioniert. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, sie müssen entweder, also sie machen das natürlich nicht strategisch, weil sie das auch so glauben, aber sie müssen für die Auflösung ihrer kognitiven Dissonanz den Antisemitismus grundsätzlich relativieren, den Antisemitismus, den NS-Antisemitismus vor allem erstmal. Also wirklich den historischen von damals, da geht es mir jetzt noch nicht um Israel oder sowas. Sie schreiben nämlich in diesem Statement.
Vielleicht nur kurz zur Einordnung. Es geht jetzt um das Statement zur Verdrehung der Botschaft von Buchenwald.
Genau,
der kommunistischen Organisation vom 7. März.
Genau. Es ist nicht das Sammelstatement von allen Organisationen, sondern das Spezifische der Stalinos da. Die auch einfach Stalinos sind, haben wir in der letzten Folge schon gesagt, muss man auch nochmal betonen. Weil das hat ja der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald auch gesagt, dass eben diese Kufirs im Buchenwald unterstützt werden von Stalinisten. Und dann gab es eben auch die Diskussion darum, zu sagen, der wirft hier Juden vor, sie seien irgendwie Stalinisten und so weiter und so fort. Wie kann das sein? Weil ja eben die Jewish Voice for Peace beispielsweise da auch dabei ist. Da denke ich mir so, naja, es gibt halt auch zwei Wahrheiten. Da sind jüdische Aktivisten dabei, aber da sind halt auch Stalinisten dabei. Es ist doch einfach so. Also die machen ja auch kein Geheimnis daraus, dass sie Stalinisten sind oder Stalin geil finden. Also dann darf man das denen doch auch vorwerfen. Egal, dann sind wir wieder bei der Identitätspolitik-Debatte. Da wollte ich jetzt nicht hin. Also, ich zitiere jetzt vielleicht etwas länger aus dem Statement der kommunistischen Organisation dazu. Sie schreiben, die Effizienz der Vernichtung wurde auf die Spitze getrieben und Verwertungsmöglichkeiten der in Massen ermordeten Menschen wurden systematisch und in einer unvorstellbaren Grausamkeit und Genauigkeit ausgeschöpft. Zu diesem Zweck griff man auf jahrhundertealte antijüdische und antisemitische Ressentiments zurück, die man bis zu einem eliminatorischen Antisemitismus zuspitzte. Hier steckt das Problem eigentlich schon drin, auch wenn es nicht deutlich wird. Sie sagen eigentlich, der Antisemitismus, die jahrhundertealten antijüdischen Ressentiments, die seien gar nicht an sich die Motivation gewesen, sondern die seien eine Art, sie hätten quasi das instrumentalisiert, um eigentlich andere Ziele als die Vernichtung der Juden, als Endziel, ja, was ja nachweislich das Endziel war, die Endlösung, die Vernichtung der Juden, um der Vernichtung der Juden willen und nicht für irgendwas anderes. Aber hier wird schon angedeutet, dass das eigentlich nur instrumentalisiert wurde, um irgendwie diese Vernichtung zu rechtfertigen. So wurden Menschen aus der Mitte der eigenen Gesellschaft zuerst stigmatisiert, dann kriminalisiert und schließlich verschleppte und ermordete man sie. Und jetzt geht's auch weiter. Während dies bei den Völkern Afrikas, Chinas und anderer kolonisierter Länder bereits praktiziert wurde, wurde es nun an Deutschen und später an anderen europäischen Bürgern angewandt. Der Antisemitismus, der gezielt und massiv von herrschenden Kreisen aufgebaut und von Juristen in mörderische Gesetze gegossen wurde, ist ein besonderes Kennzeichen dieses historischen Ereignisses. Also auch hier, die Shoah wird eigentlich direkt eingebettet, klassisch, Postkolonialismus, ja, Kolonialismus hätte das, da wurde das schon gemacht, was da gemacht wurde, und dann wird quasi auch gesagt, dass was zum Beispiel, der Ostfeldzug der Nazis wird dann quasi auch damit gleichgesetzt, weil der auch als Kolonialismus dann bezeichnet wurde, das kann man ja auch sagen, nur der Antisemitismus wird da quasi einfach in diese Reihe reingemacht und wird da gar nicht spezifisch hervorgehoben. Und jetzt geht es auch immer noch weiter, es wird immer schlimmer. Das Kalkül hinter diesen Verbrechen ist umso ungeheuerlicher. Zur Kolonialisierung und Unterwerfung großer Teile Europas, insbesondere Osteuropas und der Sowjetunion, mussten Millionen von Menschen ermordet werden, die dieser Kolonialisierung im Weg standen und die für die Kriegswirtschaft als unnütze Esser galten. Die genauen Pläne, und jetzt wird spannend, der Faschisten, Millionen auszuhungern und zu vernichten, um der deutschen Industrie und Kolonialisierung Platz zu schaffen. All das wird in der BRD meist verheimlicht und vor allem werden die Auftraggeber und Profiteure nicht benannt, nämlich die deutschen Banken und Konzerne. Also, was da ja drin steckt, sind viele falsche Gedanken. Als allererstes, natürlich, wird der Antisemitismus hier rationalisiert. Also, es wird so getan, als hätten die Nazis die Juden vernichten wollen, um zu kolonialisieren, um große Teile Europas zu unterwerfen, um unnütze Esser, die der Kriegswirtschaft im Weg standen. Und das ist ja alles nicht wahr. Die Juden wurden gegen die Rationalität vernichtet. Sie wurden nicht am Ende gesagt, wir brauchen mehr Soldaten und jetzt sollen auch die Juden für uns kämpfen gegen die Sowjetunion. Nein, die Juden wurden aus irrationalen Gründen vernichtet. Und das ist der erste Punkt, der hier einfach falsch ist. Das heißt, der Antisemitismus wird hier wieder relativiert und nicht hervorgehoben als spezifische Motivation der Ermordung 6 Millionen von Juden. Aber das viel perfidere ist ja eigentlich, am Ende versuchen sie hier gegen Antisemitismus zu argumentieren und machen am Ende ein antisemitisches Stereotyp auf und sagen, dass der Antisemitismus am Ende oder die Ermordung von 6 Millionen Juden eigentlich nur passiert ist wegen der deutschen Banken und Konzerne. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Jeder, der sich nur ein bisschen damit auskennt, weiß, dass das wirklich bodenlos ist.
Genau, du hast jetzt ein, zwei Punkte ausgelassen. Ich war erstaunt, dass du das Zitat an der Stelle angefangen hast, weil man kann nämlich noch einen Satz früher anfangen, da ist es nämlich nochmal spannend.
Habe ich nur gemacht, damit du jetzt das ergänzen kannst.
Sehr gut. Also da sagen sie nämlich, und da geht es eigentlich schon los, aber man muss auch sagen, hier benutzen sie das Wort Holocaust immerhin, wohingegen sie es in dem anderen Statement eben außen vor lassen. Hier benutzen sie das Wort Holocaust. Jetzt sage ich aber, Zitat, der Holocaust war aus mehreren Gründen ein besonderes, aber keineswegs ein einzigartiges oder unerklärliches Ereignis. Die Erklärung haben wir gerade gehört, liefern sie über den Profit, die Profitgier oder die angebliche Profitgier von deutschen Banken und Konzernen. Und das ist tatsächlich, man muss dazu sagen, das ist auch nichts Neues. Das ist eine klassische, jetzt nicht falsch verstehen, sondern eine klassisch marxistisch-leninistische Logik. Klassisch marxistisch, weil man hier eben sagt, die oder genau das macht, was eben auch Teil der DDR oder der Sowjeterinnerungskultur war, dass eben nicht die Bevölkerung mitgewirkt hat an den Verbrechen, sondern dass es eben eine Indoktrination von oben war und es eben Profiteure gab. Natürlich gab es Profiteure von den Konzentrationslagern, weil natürlich die deutsche Industrie von den Zwangsarbeitern profitiert hat, die man nutzen konnte, die man für deutlich weniger Geld anstellen konnte. Das ist aber ja gar nicht der Aspekt, der hier genannt wird, und das ist auch eben nicht das, was man ja auch zu Recht kritisieren kann, sondern sie sagen, und das ist dann der Satz, der nach den Banken und Konzernen folgt, darin, Zitat, darin besteht eine bedeutsame Relativierung der Verbrechen, denn sie werden unerklärlich und damit die Täter und ihre Nachfolger geschützt. Das heißt, die Täter und Nachfolger sind für die kommunistische Organisation eben die deutschen Banken und Konzerne, und man verschweigt hiermit tatsächlich ganz alleine auch den Punkt, dass eben nicht Banken und Konzerne dahinter gesteckt haben, sondern das hat ja, gibt es ja auch wieder unterschiedliche Ansätze, aber hier haben ganz normale Bürger mitgewirkt. Ganz normale, ja, Menschen haben sich...
In dem anderen Statement wollen sie noch sagen, man würde irgendwie die deutsche Schuld relativieren. Aber man selber sieht ja die Schuld auch nicht bei den Deutschen, sondern nur bei bösen Verschwörern.
Genau, und das ist hier, das ist das Perfide daran. Und das ist eben genau diese Problematik, die wir sehen und die sich ja auch durchgezogen hat. Lange Zeit, das muss man auch dazu sagen, da wir eben das, über das Thema Erinnerungspolitik auch sprechen. In beiden Deutschlands hat man natürlich versucht, die Verantwortung der deutschen Mehrheitsbevölkerung lange Zeit zu verschweigen, beziehungsweise man hat im Westen sehr stark auf diesen Befehl-ist-Befehl-Charakter sich berufen, auf den Führeraspekt, dass man eben nur das gemacht hat, was Hitler gesagt hat. Und in der DDR hat man im Endeffekt das Gegenteil gemacht. Man hat sich eben vor allem auf den kommunistischen Widerstand bezogen und hat eben gesagt, wir sind das bessere Deutschland, wir haben aus dem Nationalsozialismus gelernt. Und beides ist einfach nicht richtig. Beides ist tatsächlich eine Problematik, die dahinter steckt. Beides ist eine problematische Verbindung auf eben die deutsche Erinnerungskultur, die du ja vorhin auch schon einmal angesprochen hast.
Nur um das Zitat vielleicht nochmal, noch um einen Satz zu erweitern, über das wir uns gerade so aufregen. Ich schließe daran an, was du gerade gesagt hast, was du vorgelesen hast. Darin besteht eine bedeutsame Relativierung der Verbrechen, denn sie werden unerklärlich und damit die Täter und ihre Nachfolger geschützt. Das hast du ja noch gesagt. Und dann kommt, diese Politik traf in ähnlicher Weise Polen, Sowjetbürger sowie Sinti und Roma, die in den Vernichtungslagern industriell ermordet wurden. Insgesamt beträgt die Todeszahl deutscher Konzentrations- und Vernichtungslager 11 Millionen Menschenleben. Ich möchte dazu sagen, da ist nichts falsch dran. Ja. Das stimmt, und es ist auch wichtig, zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass auch die Sinti und Roma beispielsweise, Homosexuelle, auch vom Vernichtungswahn in Teilen der Nazis betroffen waren, ähnlich wie Juden. Eigentlich, ehrlich gesagt, aber nicht gleich, das muss man schon auch dazu sagen. Man muss auch sagen, dass der Ostfeldzug, der Umgang mit den osteuropäischen Bürgern, Menschen, aber auch vor allem ja natürlich Juden dort, schrecklich war. Nur was hier mitschwingt, ist ja ganz eindeutig eigentlich eine Art Beleidigtsein darüber, dass vor allem über die Juden geredet wird. Und das ist so absurd. Sie sagen hier im Endeffekt ja, es wird viel zu viel nur über die 6 Millionen Juden geredet. Die anderen wurden ja eigentlich genauso gequält und ermordet. Und eigentlich sind es ja 11 Millionen Leute, über die man reden muss, und nicht nur die 6 Millionen. Das ist per se nicht gänzlich falsch. Nur hier wird es offiziell ja eigentlich in einer Art Konkurrenz gemacht, um ja dann eigentlich, wenn man überlegt, in welchem Zusammenhang dieses Statement Kufiers im Buchenwald, Erinnerungskultur, um dann eigentlich zu sagen, ich weiß nicht, was soll ich da mitnehmen, außer dass die eigentlich sagen, komm, wir müssen ein bisschen weniger an die Juden erinnern und auch an die anderen.
Ja, und was ja auch dahinter steckt.
Und nicht zu sagen, an beide gleich vielleicht, zumindest, oder so.
Ja, und was ja auch in diesem ganzen Absatz drin steckt, der steht ja unter der Überschrift zur Singularität des Holocausts. Und das ist ja auch nochmal das Besondere daran, das hast du ja vorhin auch schon zitiert. Die Damen und Herren der kommunistischen Organisation versuchen uns hier ja weiszumachen, dass der Holocaust eben nichts Singuläres ist, sondern dass es ähnliche oder gleichartige Formen des Völkermordes ja schon vorher gab. Du hast es ja gesagt, ich zitiere es aber nochmal, während dies bei den Völkern Afrikas, Chinas oder anderer kolonisierter Länder bereits praktiziert wurde, wurde es nun an deutschen und später anderen europäischen Bürgern angewendet. Und das ist in meinen Augen eben einfach nicht korrekt. Wir brauchen nichts zu verschweigen oder wir brauchen nicht so zu tun, als ob es vorher und auch nachher keine Völkermorde gab oder Sachen, die als Völkermord betrachtet werden müssen. Ich sage nur Herero, Nama, in Ruanda, die Armenier etc. Das sind alles Punkte, das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen und Völkermorde gibt es leider. Da müssen wir aber auch nicht drum herum reden, aber sie versuchen hier eben nochmal eindeutig zu sagen, der Holocaust ist zwar etwas Besonderes, aber er ist etwas, was es vorher in ähnlicher Form auch schon gab, nämlich der Völkermord an sich ist quasi das Problem. Und das sehe ich halt anders, weil es gibt einfach einen krassen Unterschied, wie mit Menschen umgegangen worden ist und wie eben gerade die Deutschen dann mit den Jüdinnen und Juden umgegangen sind. Auch mit den anderen Bürgern, das müssen wir auch nicht verschweigen, aber der Versuch der Vernichtung von Jüdinnen und Juden ist doch anders zu werten als beispielsweise der Völkermord an den Herero und Nama oder auch an den Armeniern. Das ist ein Punkt, den man einfach als solchen benennen muss. Und da liegen die Damen und Herren, wie gesagt, auch einfach falsch. Der Holocaust ist nicht etwas Besonderes, sondern er ist etwas Singuläres, weil es nie wieder und niemals zuvor in der Geschichte der Welt Internierungslager gegeben hat und eben eine industrielle Vernichtung von Menschen. Und zwar, wie gesagt, wirklich eine Vernichtung. Das ist ein Riesenunterschied. Und natürlich ist es auch dahingehend nochmal ein Unterschied, dass die Mehrheitsbevölkerung sich mehr oder weniger aktiv daran beteiligt hat. Als Beispiel bei dem Völkermord an den Herero und Nama, der war weit weg von der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Der hat auch anders funktioniert. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht nochmal erzählen, wie genau der Völkermord an den Herero und Nama abgelaufen ist, aber der hatte eben nichts mit einer industriellen Vernichtung zu tun. Der Völkermord in Ruanda hatte nichts mit einer industriellen Vernichtung zu tun. Das ist eben etwas und das macht eben den Holocaust als solchen singulär, weil hier aktiv eine Mehrheit der Bevölkerung entweder aktiv oder inaktiv daran mitgewirkt hat. Und das ist eben ein riesiger Unterschied zu allen anderen Aspekten.
Es ist ja ganz eindeutig, dass es immer wieder den Versuch gibt, den Holocaust in diese Reihe der Menschheitsverbrechen einzugliedern. Das Absurde daran ist ja, die Motivation dafür ist ja, wenn man ehrlich ist, immer so eine Ex-Post-Motivation, weil man mittlerweile beleidigt ist, dass der Holocaust zu irgendwie einer Art Solidarität mit Israel führt. Also das ist ja wirklich so. Das ist ja auch im Postkolonialismus irgendwie so, wenn man den Katechismus der Deutschen von Dirk Moses und sowas liest. Es geht immer um die Solidarität mit Israel. Und um die aufzubrechen, man dann versucht, eigentlich den Holocaust nur deswegen da rein zu, irgendwie in eine Reihe mit den anderen Kolonialverbrechen zu machen, ist halt crazy. Und man kann ja wohl selber so schlau sein zu sagen, wenn man dieser Meinung ist, dass man Israel total scheiße findet und trotzdem sagen, dass der Holocaust dann doch in einer Art und Weise präzedenzlos ist, auch im Vergleich zu anderen Verbrechen. Aber das kriegen sie nicht hin, weil sie sagen, es sei so wichtig, das aufzubrechen, damit eben diese in ihren Augen absurde Solidarität mit Israel nicht mehr so, vor allem aus Deutschland, nicht mehr so gelebt wird. Und dazu Dirk Moses, ne, wenn wir jetzt nochmal beim Postkolonialismus sind, der geht ja so weit, dass er argumentiert, dass das Ganze so kolonialistische Strukturen hat, was die Nazis gemacht haben, dass er natürlich einmal sagt, was ja auch in dem Statement drin war, das, was sie im Osten gemacht haben, war kolonialistisch. Und da bin ich ja auch noch dabei, da kann man mitgehen. Er sagt aber sogar, und das ist richtig crazy, und das wissen oder das behandeln immer die wenigsten, wenn man mal über Dirk Moses redet, er sagt, dass der Kampf der Nazis im Inneren, also gegen die Juden unter anderem, und dass das Strukturen eines antikolonialen Kampf hätte. Und so versucht er quasi, das alles einzubetten. Er sagt, die Deutschen waren so angstgetrieben und haben sich derartig bedroht gefühlt in ihrer Propaganda dann von den Juden, dass das quasi der Kampf gegen die Juden dann sinngemäß eine Art antikolonialer Kampf war. Also jetzt nicht, er meint es nicht euphemistisch, sondern nur, dass es ähnlich strukturell ähnlich ist, ja. Und von mir aus kann man da theoretisch auch Parallelen zu ziehen, wie im Denken der Menschen oder sowas. Nur du merkst wieder, es gibt diese zwanghaften Versuche, den Holocaust in postkoloniale Theorien einzubetten. Und dadurch kommen dann solche wilden Dinge zustande.
Ja, was man aber auch dazu sagen muss, und jetzt komme ich nochmal zu dem, was ich eingangs schon gesagt habe. Gerade die kommunistische Organisation macht hier eben noch mehr. Der kommunistischen Organisation geht es nämlich nicht nur um den Holocaust und um das Einbetten des Holocaustes in diese aktuelle Völkermorddebatte, sondern, und das ist eben der zweite Punkt, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass das eigentlich keine kurzfristige oder jetzt kurz angelegte Debatte ist, sondern es ist ein schon länger andauernder Aspekt, den gerade diese kommunistische Organisation versucht, gegenüber deutscher Gedenkstätten, deutscher Erinnerungspolitik zu fahren, nämlich antirussische Politik. Und das ist in meinen Augen tatsächlich etwas, was ein bisschen untergeht bei dieser Debatte. In der Kofiers im Buchenwald, in dem Statement taucht das Ganze nicht auf. Aber wenn man, wie gesagt, jetzt sich dieses längere Statement der kommunistischen Organisation anschaut, und das ist ja auch etwas, was dazugehört, denn die Grundlage, dass dieses Verbot mit dem Kofier im vergangenen Jahr, das basiert darauf, dass die kommunistische Organisation und andere Leute seit mehreren Jahren im Buchenwald zum Jahrestag der Befreiung oder auch zum Thälmann-Gedenken immer wieder auftauchen und eben die russische Politik mit einbeziehen. In diesem Statement liest man auch immer davon, es werden ja russische und belarussische Kämpfer ausgeschlossen und das sei so schlimm, und ich zitiere an dieser Stelle nochmal: Diese antirussische Politik in einem Ort erleben zu müssen, an dem viele Russen ermordet wurden, ist unerträglich und zugleich Ausdruck der Kontinuität dieses deutschen Imperialismus, der schon so oft gegen Russland Vernichtungskriege geführt hat. Das Ganze basiert eben darauf, was da passiert, und vorher ist einfach 1:1 russische Propaganda zu lesen. Und da zitiere ich auch nochmal, gleicher Absatz, nur am Anfang. Der Ausschluss, Zitat, der Ausschluss der Vertreter Russlands und Belarus von den Gedenken in Buchenwald, die Verbreitung von NATO-Propaganda gegen Russland beim Gedenken, ist eine Beleidigung der russischen und belarussischen Häftlinge, aber auch der ukrainischen Häftlinge und heutige Antifaschisten in der Ukraine, die unter einem Regime leiden, und jetzt wird's richtig spannend, die aktuell unter einem Regime leiden, Zitat weiter, das den Nazi-Kollaborateur Bandera verherrlicht, Russen und Antifaschisten verfolgt und auf den Veteranen des großen Vaterländischen Krieges herumtrampelt. Dann kommt jetzt wieder das Zitat, das ich eingangs schon erwähnt habe. Dass Bandera eine problematische Person ist, darüber brauchen wir uns nicht groß zu unterhalten. Aber, und das ist eben der spannende Punkt, dieser Bandera wurde eben im Zuge des russischen Angriffskrieges als Teil der russischen Legitimation für den Angriffskrieg gegen die Ukraine genutzt, indem man eben gesagt hat, dieser Bandera wird eben von der ukrainischen Regierung hofiert. Also vielleicht sage ich es doch noch mal kurz. Bandera war, Stefan Bandera war im Zweiten Weltkrieg ein Kollaborateur, der eben mit den Nazis zum Teil offen zusammengearbeitet hat. Im späteren Verlauf ist er dann aber auch im KZ Sachsenhausen eingesperrt gewesen. Der hat aber auch daran mitgewirkt, dass mehrere tausend Jüdinnen und Juden ermordet worden sind. Es ist bis heute nicht 100% geklärt, ob er dabei war oder nicht bei der Massenerschießung durch die Einsatzgruppe C. Aber er wird schon in eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus gerückt. Und in Teilen der Ukraine wird er tatsächlich auch als Held gefeiert, vor allem im Westen der Ukraine. Das muss man dazu sagen. Und der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Mielnik, hat sich auch in einem Interview positiv auf ihn bezogen. Er hat auch bei seinem Antritt in Deutschland das Grab von ihm in München besucht. Also Bandera war dann im deutschen Exil, ist in den Ende der 50er Jahre in Deutschland von KGB-Agenten ermordet worden. Und sein Grab findet sich eben auf dem Waldfriedhof in München. Auf jeden Fall gab es eben dann auch Kritik daran. Auch Israel kritisiert die Ukraine dafür, dass eben so ein positives Bild von diesem Bandera existiert. Die Svoboda-Bewegung, über die wir vor langer Zeit schon mal gesprochen haben, bezieht sich auch positiv auf ihn. Aber die ukrainische Regierung hat eben Mielnik dafür auch kritisiert. Und kurz nach einem weiteren Aspekt, wo Mielnik sich wieder positiv über Bandera geäußert hat, hat er auch seinen Posten als ukrainischer Botschafter in Deutschland verloren. Man hat gesagt, das steht nicht im direkten Zusammenhang, aber die zeitliche Nähe legt schon nahe, dass man da auch Probleme drin sieht, dass sich eben Mielnik so positiv auf ihn bezogen hat. Nichtsdestotrotz wird das eben als Argument dafür genutzt, dass alle Ukrainer Faschisten sind. Und das ist auch so, wo ich mir denke, wie tief kann man in russische Propaganda verfallen, um sowas wirklich zu glauben, dass alle Ukrainer tatsächlich eben Faschisten sind. Und das ist ja genau die russische Propaganda, die genutzt wurde, um eben diesen Krieg dort zu führen. Und das ist auch so spannend, weil die kommunistische Organisation bezieht sich positiv auf den Schwur von Buchenwald. Und dieser Schwur von Buchenwald beinhaltet ja auch, gegen Krieg zu sein. Aber mit diesem einen Halbsatz sind sie ja selbst Teil einer kriegstreibenden Partei, die eben seit mehreren Jahren einen Krieg in der Ukraine führt. Und diese Argumentation, man ist gegen Krieg, wird hier eigentlich ad absurdum geführt, indem man eben sich selbst positiv auf einen Kriegstreiber bezieht, der eben nicht erst einen Krieg geführt hat, sondern mehrere.
Sven, das war jetzt schon ein ganz schön langer Exkurs in die Ukraine, aber tatsächlich hattest du ja jetzt eine ganz schöne Conclusio am Ende. Ich war so, zwischenzeitlich dachte ich so, ja, wo will er jetzt hin? Tatsächlich super spannend mit der Positionierung zu Bandera. Ich habe das tatsächlich in dem Statement ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, wir reden über die Erinnerungskultur. Und ich möchte jetzt, völlig harter Cut vielleicht wieder jetzt, aber ich möchte jetzt nochmal dann auf meine persönliche Conclusio zu sprechen kommen. Und ich gebe vorher auch zu, wenn wir über diese Erinnerungskultur sprechen, ich sehe da viele Dilemmata. Und ich habe meiner Meinung nach auch nicht die perfekte Erklärung, wie man sich zu verhalten hat, wer jetzt komplett Recht hat und wer komplett Unrecht hat. Und ich habe ja Eike Geisel schon angesprochen, wir haben ihn ja schon öfters angesprochen. Grundsätzlich gibt es ja eigentlich in der ersten Wahrnehmung zwei Positionen jetzt in dieser Debatte, ja. Einmal der Holocaust, die Shoah und die Erinnerungen daran, vielleicht auch durch so eine Gedenkstätte wie im Buchenwald, die muss dafür sorgen, dass wir solidarisch irgendwie als Täter, Enkel, als Nachfahren der Täter bedingungslos solidarisch sind mit dem Staat Israel, weil das ja der Staat der Überlebenden ist. So, der Juden. Und die Juden brauchen einen Schutzraum. Und die zweite Position, die da ja dagegen steht, ist, wir müssen aus dem Holocaust lernen, was ich ja schon dann als Banalität des Guten von Eike bezeichnet habe, was allerdings nicht ganz stimmt, sondern ich erweitere diesen Begriff der Banalität des Guten. Er bezieht es tatsächlich auch auf die Israel-solidarischen Leute und nicht auf die Israel-kritischen. Aber die zweite Position ist, ja, never again for everyone. Wir müssen aus dem Holocaust lernen, für Menschenrechte zu sein. Ich finde allerdings, dass man das so erweitern kann um die Banalität des Guten, weil das ist die Banalität des Guten. Deborah Feldmann zum Beispiel saß auch letztens wieder bei Lanz und hat dann auch gesagt, ich bin von einer Holocaust-Überlebenden erzogen worden. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nur eine einzige legitime Lehre des Holocaust gibt und das ist die absolute bedingungslose Verteidigung der Menschenrechte für alle. Punkt. Und das ist ja wirklich das, was ich meine. Das ist ja auch trivial so, ne? Aber du hast eben, wie gesagt, diese beiden Positionen, die gegenüberstehen. Einmal, wir müssen für die Menschenrechte einstehen, die anderen, wir müssen für die Solidarität mit Israel einstehen, das ist die Lehre. Und natürlich instrumentalisieren beide die Erinnerung an die Shoah für sich. Das Geile ist ja, dass Menschen wie Eike Geisel oder Henrik M. Broder, die ja auch gemeinsam teilweise Sachen geschrieben haben, ja so weit gehen, dass sie sagen, diese Instrumentalisierung, die fuckt sie so ab, so lass uns am Ende, Bruder hat es ja so zugespitzt in einem Buch Vergesst Auschwitz, ja, lass uns diese Erinnerungskultur einfach bitte abschaffen, weil sie eigentlich nur zu einer moralischen Selbstüberhöhung der Deutschen führt und sie dann sagen, wir wissen, wie es läuft und sagen allen anderen, insbesondere Israel, wie man sich zu verhalten hat. Das Spannende daran ist, und da wird es jetzt kritisch, oder da wird's eigentlich erst wirklich diffizil, das zu unterscheiden. Eike Geisel kritisiert damit eben aber in dieser moralischen Selbstüberhöhung, um Israel zu sagen, wie man sich zu verhalten hat, eigentlich gar nicht so Leute wie die Kufirs in Buchenwald, so Antizionisten, die eigentlich Israel eh ablehnen. Ja? Er kritisiert eigentlich Leute, die quasi erst sagen, ja, wir brauchen unbedingt Solidarität mit Israel, aber dann Israel sagen wollen, wie sie sich zu verhalten haben, so Einfluss zu nehmen, wie sie sich zu verteidigen haben. Das heißt, er kritisiert eigentlich, ja, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass, glaube ich, auch viele Antideutschen diesen Turn nicht kriegen, er kritisiert eigentlich die Staatsräson, weil aus der Staatsräson eine Bekenntnissolidarität wächst und eben keine echte, so. Und aus dieser Bekenntnissolidarität sehr schnell es umschlägt in eine moralische Überhöhung mit dem Staat Israel. Und ich möchte da auch ein semi-aktuelles Beispiel für geben. Wir erinnern uns bestimmt alle, wie Johann Wadephul, seines Zeichens unser Außenminister, dann plötzlich sagt, nachdem der Gaza-Krieg etwas eskaliert ist, Deutschland lasse sich nicht in eine Position zwingen, dass wir zu einer Zwangssolidarität gezwungen werden. Die wird es in der Form nicht geben können. Du siehst ja, er ist ja eigentlich ein Vertreter dieser Staatsräson, aber aus dieser Staatsräson er plötzlich sagt, es gäbe eine Zwangssolidarität. Aber diese Zwangssolidarität, die haben sich die Deutschen ja selber gegeben. Die hat ja nicht Israel eingefordert. So, die Deutschen geben sich sie und am Ende will er sich selber davon befreien, damit er dann am Ende Israel kritisieren soll. Und hier sind wir am Punkt. Er denkt, Wadephul denkt, er muss sich erst von einer Zwangssolidarität befreien, um Israel zu kritisieren. Zum Teufel, kritisiere doch einfach Israel. Das hindert dich keiner daran. So, und das ist doch eigentlich da, wo wir hin müssen. Wir müssen hin zu sagen, wir beurteilen Israel deutlich mehr über eben nicht die Erinnerungskultur, sondern über, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was Alke Geisel irgendwann gesagt hat und was auch Henry M. Broder sagt, wir definieren das als Staat, eingebettet in Bedrohungslagen, die wirklich, wirklich erheblich sind, als Staat, in dem die jüdische Menschen versuchen, ein sicheres Leben zu führen und versuchen rational zu bewerten, welches Sicherheitsinteresse diese Menschen haben und wie die dort leben wollen. Und dann ist es auch viel einfacher, auch mal in einer Art und Weise zu sagen, okay, das geht übers Ziel hinaus, aber grundsätzlich glauben wir daran, dass es sehr, sehr wichtig ist und glauben auch daran, dass eben Israel, wie jeder andere Staat auch, ein berechtigtes Interesse hat, sich selbst zu verteidigen und eben nicht grundsätzlich via eine Deborah Feldmann oder die Kufirs in Buchenwald eigentlich eh einfach Antizionisten sind. Und die ja, ehrlich gesagt, wenn sie irgendwie für Never Again for Everyone sprechen, sagen sie so sinngemäß ja eigentlich, die Juden hatten das ja schon, die sind da jetzt ja eigentlich gar nicht mehr mit gemeint, weil für die Zionisten gilt ja das Menschenrecht nicht, weil ja grundsätzlich die zionistische Idee schon ihrer Meinung nach gegen irgendwelche vermeintlichen Menschenrechte verstößt. So, hat man das verstanden, Sven?
Schon. Bei dem letzten Punkt würde ich auch noch mal kurz bleiben, denn im Endeffekt auch das finden wir wieder in diesen Statements. Der Bezug zum Zionismus, der wird, und dann wird in diesen Texten eben der Zionismus auch als Fortschreibung von Faschismus etc. gesehen, also auch etwas ganz Problematisches. Ich würde aber auch noch mal bei Alke Geisel im Allgemeinen bleiben, weil er ja auch nochmal, oder weil man ja auch im Kopf behalten muss, dass das, was du jetzt beschrieben hast, ja auch eine Entwicklung ist, die nicht am Anfang der deutschen, oder man muss sagen, der westdeutschen Erinnerungskultur stand, sondern das hat sich ja auch erst entwickelt über die Zeit. Und wenn man es genau betrachtet, geht es im Endeffekt frühestens mit der 68er-Bewegung los, dass dieser Schwenk eben stattgefunden hat. Bis dahin hat man ja noch eine andere Art von Erinnerungspolitik gehabt. Und man muss auch dazu sagen, dass es ja auch relativ lange gedauert hat, bis, wenn wir jetzt über das Thema Gedenkstätten auch sprechen, bis in Westdeutschland, also in der Bundesrepublik, die Gedenkstätten aufgemacht worden sind. Und man kann natürlich auch Debatten darüber führen, wie überhaupt mit diesen Gedenkstätten umgegangen worden ist. Und da muss man erstmal festhalten, dass die Gedenkstätte in Buchenwald, damals noch als Mahn- und Gedenkstätte, die erste auf deutschem Boden war. Also auf gesamtdeutschem Boden. Das heißt, im Jahr 1900, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob es 58 oder 59 war, wurde in Buchenwald das Ganze eben eröffnet. Und in Westdeutschland hat es nochmal 10 Jahre länger gedauert, bis im ehemaligen Konzentrationslager Dachau dann etwas eingerichtet wurde. In anderen Teilen von Deutschland, ich spreche jetzt von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zum Beispiel, hat es noch viel länger gedauert. Und gerade Neuengamme finde ich immer wieder ein perfides Beispiel für den Umgang auch von der Bundesrepublik mit Konzentrationslagern. Denn, ich weiß nicht, ob du es wusstest, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme ist Teil von Hamburg. Oder ich mach's mal so, hast du eine Ahnung, was bis vor 20 Jahren auf dem Gelände der Gedenkstätte oder auf dem Gelände des ehemaligen KZs Neuengamme stand? 2 Gefängnisse. Das heißt, man hat, also tatsächlich hat der Hamburger Senat nach dem, und der Hamburger Senat war damals tatsächlich immer noch mit vielen NSDAP-Funktionären besetzt, hat entschieden, dass man auf dem Gelände des Konzentrationslagers Neuengamme, nachdem die Briten abgezogen waren, beziehungsweise nicht mehr im Hauptfokus standen, hat man dort ein Gefängnis gebaut und in den 70er Jahren noch ein zweites Gefängnis. Und erst im Jahr 2006, wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht auch 2003, wurde das letzte der beiden Gefängnisse dort geschlossen. Das heißt, man hat auch hier versucht, das Ganze so ein bisschen auszuklammern. Und das ist eben auch Teil der bundesdeutschen Erinnerungskultur, dass man natürlich, und das ist das, worüber ich ja vorhin auch schon mal gesprochen habe, lange versucht hat, diesen Schuldaspekt zu verschleiern, beziehungsweise lange Zeit auch nicht wahrhaben wollte. Und auch da kann man nochmal einen ganz anderen Bezug machen, Thema Auschwitz-Prozesse, wie mit Fritz Bauer beispielsweise als Staatsanwalt umgegangen worden ist oder auch mit seinen Staatsanwaltskollegen, die ihn eben unterstützt haben, zeigt ja eben auch, wie der Umgang in der Bundesrepublik damit war oder dass tatsächlich dann auch es ja erstmal oder schneller möglich war, dass ehemalige NSDAP-Kader in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR wichtige Funktionen einnehmen konnten, war ja, bevor man überhaupt diesen positiven Bezug auf Israel dann genommen hat. Das heißt, das ist natürlich auch etwas, was man nicht vergessen darf.
Ja, ich finde, du hast recht, aber ich möchte trotzdem auf die Dialektik dessen nochmal hinweisen, weil die Dialektik daraus ist, dass Deutschland dann irgendwann die Erinnerung für sich entdeckt hat. Erst hat man die Schuld weggedrängt, dann hat man die Schuld akzeptiert und diese Schuld dafür benutzt, sich besser zu fühlen, um sie so dann über Bande wieder abzukehren. Und das ist ja die Kritik von Eike Geisel, von Henrik M. Broder oder dann vielleicht ja auch von diesen Antizionisten, die dann sagen, die Solidarität mit Israel sei ja eine Schuldabkehr. Und das finde ich schon ein dialektisches Prinzip, was man immer wieder betonen muss. Das heißt, die negativen Folgen im Zweifel daraus zu sagen, wir erinnern jetzt richtig und sind sehr bedacht damit. Und das ist ein Problem, also wo man, glaube ich, auch nicht rauskommt. Und das ist ja, ich muss da jetzt auch keine Lösung anbieten, ist mir egal. Aber ich finde, das muss man betonen, wenn man eben das aufzählt, was du ja berechtigterweise auch aufzählst. Und da sind wir nochmal an einem Punkt, den ich ja vorhin in meiner Gegenüberstellung dieser Position nicht erwähnt habe. Ich habe ja immer nur über die Instrumentalisierung für die eigene Position gesprochen. Aber wir sind ja dann nochmal an dem Punkt der Schuld und der Schuldabkehr der Vermeintlichen. Und da sind wir ja grundsätzlich auch wieder direkt in dem Dilemma. Du kannst den Leuten vorwerfen, die Israel kritisieren, und das ist ja, ich sag mal, das ist ja dann so sinngemäß dieses antideutsche Argument immer, die Israel-Kritik, die deutsche Israel-Kritik ist eine Schuldabkehr, weil man sagt, guck mal, die, ganz verkürzt gesagt, die Opfer von damals sind jetzt Täter geworden und deswegen müssen wir uns jetzt nicht mehr so schuldig fühlen. Ja. Du kannst natürlich genauso gut sagen, die andere Seite sagen, es ist eine Schuldabkehr, die bedingungslose Solidarität mit Israel entlastet und jetzt sagt, wir müssen einfach nur das machen und dann müssen wir uns nicht mehr mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Und das ist, finde ich, ein spannendes Dilemma, was unglaublich schwer ist aufzulösen. Aber auch hier kann man ja vielleicht wieder, wenn man Eike Geisel einfach ein bisschen genauer nimmt, sagen, er kritisiert ja genau die Leute, die sich symbolisch solidarisch mit Israel zeigen, weil er sagt, die sind es am Ende eh nicht. Weil am Ende sind dann beide, sowohl die, die Israel von vornherein kritisieren und die allermeisten, die aus so einer Staatsräson-Position sich solidarisch mit Israel zeigen, am Ende die, die Israel kritisieren oder sogar gar ablehnen, um am Ende eine Schuld Abkehr zu haben und zu sagen, so, wieso müssen wir eigentlich noch über früher denken, wenn jetzt Israel so viel schlimmere Dinge macht als wir und wir ja jetzt eigentlich die Banalität des Guten vertreten, Menschenrechte für alle.
In dem Zusammenhang kann man vielleicht auch einfach nochmal auf alte Folgen von uns verweisen, weil wir haben ja auch da schon öfter drüber gesprochen, hast ja auch schon gesagt, auch über einen gewissen Hupsi, der ja im Endeffekt auch eine ähnliche Konklusion gefahren hat, beziehungsweise diese Auseinandersetzung ja auch in diesem Zusammenhang schon stattgefunden hat. Und Natürlich ist das ein wichtiger Punkt, den man hier nennen kann, bei dieser, auch bei der Auseinandersetzung mit einer linken Debatte oder jetzt eher dann nicht links, sondern eher antideutsch geprägten Debatte mit dem Umgang mit dem Holocaust. Nichtsdestotrotz, und das ist, finde ich, auch immer noch ein wichtiger Punkt, den Eike Geisel ja in diesem Zusammenhang auch gesagt hat, dass er von der Wiedergutwerdung der Deutschen gesprochen hat, was ja auch damit reinfällt, was aber auch wieder vor diese Belehrungen gegenüber Israel mit reinfällt.
Erinnern als höchste Form des Vergessens. Also das ist ja eigentlich das, was es auch auf den Punkt bringt, ne?
Genau. Und das sind ja aber, wie gesagt, unterschiedliche Kritikpunkte. Bei dem einen geht es eben um die deutsche Mehrheitsbevölkerung und bei dem anderen geht es natürlich um die andere Auseinandersetzung, was dann ja auch gerne mal als Philosemitismus etc. betrachtet wird, was ja natürlich auch problematisch ist. Oder ich muss auch immer da wieder dran denken, wenn man an diesen Israel-Tag der Jungen Union denkt, wo es einen auch so ein bisschen gruselt, wenn man überlegt, was da sozusagen der Hintergrund ist. Aber das ist auch wieder eine andere Debatte. Okay, ich schaue einmal auf die Zeit und muss eingestehen, dass Teile der Ankündigung vom Beginn, dass wir die wieder nicht einhalten konnten. Denn ich habe ja gesagt, wir wollten eigentlich auch noch über die Kufiya als Symbol sprechen. Das könnten wir jetzt noch machen, das würde aber sehr weit führen, beziehungsweise würde noch mal mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen würde ich sagen, dass wir das verlagern auf ein Thema. Man kann ja oder man muss ja auch dazu sagen, wir nehmen die Folge kurz vor der Veröffentlichung auf. Das Buchenwald-Gedenken oder der Jahrestag der Befreiung ist dann im April, 11. 12. April, findet das Ganze statt. Bisher ist, zumindest mein Kenntnisstand, keine Demonstration oder ähnliches angemeldet worden von den Kufiyas in Buchenwald. Das ist also die Frage, was passiert tatsächlich am Tag des Gedenkens. Man kann da, glaube ich, gespannt sein, wie sich dann vor Ort damit beschäftigt wird, was genau passiert. Und ich denke mal, spätestens danach werden wir da auch nochmal eine Folge zu machen. Und vielleicht kommen wir dann auch nochmal auf die Genese des Kufiyas, weil es ist ja tatsächlich erstmal ein normales Kleidungsstück gewesen, das darf man nicht vergessen, ist dann aber spätestens mit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts politisiert worden. Aber das ist dann eine andere Thematik.
Ja, und den Mufti haben wir jetzt auch nicht nochmal erwähnt, aber das ist ja vielleicht auch einfach eine Strategie von uns, damit wir immer wieder neue Themen haben, lassen wir einfach welche aus und deswegen haben wir Themen für die nächsten Folgen. Unbehagen. Nochmal am Ende, wir nennen uns um. Das ist nicht trivial, glaube ich, für uns. Ihr werdet es dann vielleicht erstmal nicht erkennen. Ihr werdet uns weiterhin abonnieren. So offen müssen wir sein. Also wir nennen einfach den Namen um. Das heißt, wenn ihr ein Abo von uns habt, dann seht ihr einfach plötzlich, dass da eine neue Folge von Unbehagen gekommen ist und nicht mehr von rechts gerichtet. Wundert euch deswegen nicht. Das ist wichtig, sondern sagt einfach, ja, cool. Das höre ich mir jetzt umso lieber an. Umso wichtiger ist es, dass ihr all euren Freunden erzählt, von uns erzählt oder erzählt, dass wir uns umbenannt haben und jetzt noch viel geiler werden. Abonniert uns, genau, und lasst euch nicht davon verwirren, dass wir uns umbenennen. Gebt einen Kommentar ab, bewertet uns, folgt uns bei Instagram und all das. Wir sind selber gespannt, ob das alles klappt mit dieser Umbenennung. Vielleicht ist es ein kleines Risiko, aber egal. Wir glauben fest daran. Ciao.
Genau. Vielen Dank. Natürlich muss man an dieser Stelle auch einmal sagen, für den versuchten Kommentar aus Bonn, dass der Algorithmus ein bisschen funktioniert. Macht's also gerne, kommentiert bei Spotify, bei Apple Podcasts. Das hilft tatsächlich für den Algorithmus auch weitläufiger gefunden zu werden als bei den Abonnenten. Und gesagt, nicht verwundert sein, ab dieser Folge sieht alles auch ein bisschen anders aus. Aber inhaltlich sind wir eigentlich oder bleiben wir eigentlich bei dem, was wir in den letzten Monaten und Jahren auch schon gemacht haben. Eben ein erweiterter Fokus, nicht mehr nur auf dem Rechtsextremismus, den wir natürlich uns auch weiter anschauen werden. Aber wir erweitern das Ganze eben auf das, was Gerrit jetzt schon sehr ausführlich beschrieben hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.